Ich möchte hier jetzt mal sagen, das werde ich das nächste Mal aber auch erwähnen, dass in 14 Tagen Prüfung sein wird. Und die Prüfung findet so statt, dass es einen Text gibt, den ich zum Kommentieren verteile, so wie das letzte Mal. Ja. Ich werde mich bemühen. Ich habe einen Plan, aber das kann ich noch nicht richtig sagen, was das werden wird. Die Ringparabel wird es in der einen und in der anderen Version sicher nicht werden, selber. Ich habe Ihnen jetzt hier etwas zur Verfügung gestellt, was es schon seit längerer Zeit in der Philosophischen Audiothek gibt, was ich aber noch nicht erwähnt hatte, nämlich eine doppelteilige Vorlesung von Wendy Brown. Wendy Brown ist Professorin in Kalifornien, weiß es gar nicht wo genau, und hat im Institut für die Wissenschaften vom Menschen ungefähr vor 3 Jahren, glaube ich, einen Doppelvortrag gehalten über Toleranz, Reflexionen über Toleranz im Zeitalter der Identität, heißt er insgesamt. Diese beiden Vorträge sind dort aufgenommen worden, sind in der Audiothek vorhanden. Sie können sie hier abrufen. Plus die Tatsache, dass dieser Vortrag auf Deutsch publiziert worden ist und in einem Band, den ich auch zitiert habe, ich zeige es Ihnen gerade, erschienen ist, und ich habe wichtige Ausschnitte davon jetzt heute gerade ins Wiki gestellt. Wenn ich hier bei den Audioverhältnissen bin, muss ich Ihnen leider sagen, dass die 10. Vorlesung von Beginn dieses Monats, die ist nicht vorhanden, die wird es auch nicht mehr geben. Normalerweise ist das, womit man sowieso immer lebt. Vorlesungen verschwinden ins Nichts und plötzlich, im Gegenteil, fällt hier auf, es fehlt eine Vorlesung, es ist nicht mehr vorhanden, das hängt am Computerfehler in der Aufzeichnung davon. Also so wichtig sind diese Sachen gerade auch nicht, muss man mal sagen. Betrachten Sie das bitte alles einfach als Konzeptmaterial. Sie können sie ja leicht runterladen und wieder löschen von Ihrem Computer. Die Sache, die ich hier vom Zitat her angesprochen habe, ist das Buch von Rainer Forst. Der hat es herausgegeben, Toleranz, philosophische Grundlagen, gesellschaftliche Praxis, einer umstrittenen Tugend. Daraus 2 Beiträge, der eine von der Frau Gagliotti, der andere von Wendy Brown, die sich nun beide, und wir sind ja im absteigenden Sektor unserer Vorlesung, mit Kritik an den gängigen Toleranztheorien beschäftigen. Ich werde das nächste Mal dann noch eine dritte Kritik auch aus diesem Band hinzufügen. Diese Kritik ist unterschiedlich positioniert selber und unterschiedlich motiviert. Ich möchte heute in einem ersten Abschnitt kurz auf die Wendy Brown zu sprechen kommen, um dann zurückzugehen auf das, was Frau Gagliotti sagt. Wendy Brown, um es Ihnen mit einer allgemeinen Terminologie zu sagen, ist stark toleranzkritisch, ganz allgemein, vor dem Hintergrund einer Foucault'schen Politik der Machtdiskurse. Das heißt, für die ist der ganze Begriff Toleranz ein problematischer, während Frau Gagliotti im Prinzip einverstanden ist mit wesentlichen Vorgaben von John Rawls, das aber angesichts insbesondere eines solchen Beispiels wie der Schleierdebatte zu erweitern und zu modifizieren versucht. Ich werde Ihnen das nächste Mal, um das, wenn ich dabei bin, gleich anzudeuten, auch noch eine dritte Position nennen, die toleranzkritisch ist, und das ist die eher sehr konservativ, Mehrheits-Establishment ausgerichtete Kritik am multikulturellen Denken ganz allgemein. Da werde ich einen deutschen Professor, Rüdiger Bubner heißt das, zitieren, an dem sich sehr gut zeigen lässt, wie die Einschätzung gegen multikulturelle Gesellschaft, für eine Leitkultur und solche Sachen dann auch sich noch vernehmen lässt. Und ich werde es zu einer Aufgabe machen, am Ende der Vorlesungsserie jetzt dieses Jahres die Sache dann noch so darzustellen, dass die Forderung nach einer Leitkultur, die Forderung nach einer Affirmation des Bestehenden, auch des Herrschenden, weil wir sonst keine funktionsfähige Gesellschaft hätten, wie die nicht dazu führen muss, Toleranz in Frage zu stellen, sondern eine Möglichkeit besteht, Toleranz darin und mit diesen Forderungen dennoch festzuhalten. Der Ausgangspunkt für heute, wir kommen an dem Thema irgendwie nicht wirklich nicht wirklich entscheidend vorbei. Hier habe ich gerade einen neuen Eintrag, auf den ich noch nicht vorbereitet bin in unserer Diskussionskette. Dazu vielleicht auch noch was, das macht mir nicht ganz Freude, wie diese Diskussionsseite verlaufen ist. Ich hätte, wenn ich etwas mehr Zeit gehabt hätte, in dem Semester vielleicht auch sowas machen sollen wie im vergangenen Semester, nämlich diese Sache sozusagen segmentieren und neu aufbereiten, weil im Moment haben wir diese permanente Abfolge von Positionen. Ist in einer gewissen Weise zum Lesen nicht schlecht, aber zum Weiterarbeiten wird der Text dann doch mehr und mehr. Wie dem auch sei, ich verweise jetzt hier auf die Intervention von Sophie von gestern, die sich wiederum bezieht auf meine Antwort auf ihre Frage. Sie hat sehr hilfreicherweise etwas formuliert, sie hat etwas zitiert, was ich gesagt hatte das vorletzte Mal. Und das war dieses Zitat: Mein Vorschlag, Toleranz besteht nicht darin, anderen ihre Wahrheit zu lassen, sondern ihre Äußerungen auf der Grundlage der eigenen Wahrheiten zu prüfen und dabei zu entdecken, dass die Bedingungen dieser Prüfung einen Toleranzspielraum vorgeben. Das kennen Sie jetzt mittlerweile doch, denke ich, als meine Position. Und Sie, also Sophie, wollte das erläutert haben. Ich habe es ein bisschen erläutert und daraufhin kam jetzt wieder die Antwort von ihr, die ich zum Anlass nehme, meinen eigenen Faden etwas weiter zu spielen. Sophie sagt, es geht bei Toleranz nicht darum, meine eigene Sprache zu relativieren, sondern die unterschiedlichen Sprachen einmal als solche anzunehmen und den aus diesem Unterschied entstehenden Konflikt auf einer Metaebene zu behandeln. Mit dem ersten Teil dieser Aussage bin ich vollkommen einverstanden. Und ich werde hier unten, das ist dieser Link, den ich hier gemacht habe, von dieser Stellungnahme dann gleich weitergehen zur Toleranzkritik von Wendy Brown. Wendy Brown ist jemand, die diese Relativierung, die mit Toleranz oft verbunden ist, zum Anlass nimmt, den Toleranzbegriff massiv zu kritisieren. Das ist eine Strategie, die man verfolgen kann. Eine Alternativstrategie, für die ich hier eingetreten bin, ist nicht Toleranz so zu verstehen, dass es Wahrheit relativiert, sondern Wahrheit so zu verstehen, dass darin Toleranz enthalten ist. Das werden wir uns ein bisschen ansehen, genauer anhand der Intervention von Wendy Brown. Also damit bin ich ganz einverstanden. Das Zweite, was hier in diesem Satz drinnen ist, ist ein bisschen erläuterungsbedürftiger und finde ich problematischer, den aus diesem Unterschied entstehenden Konflikt auf einer Metaebene zu behandeln. Das ist nun mehrdeutig und gibt mir Gelegenheit, noch einmal ein wenig etwas über diese Konfiguration von Objekt- und Metasprache zu sagen, mit der man, wenn man aus der Tarski-Davidson-Tradition herkommt, an dieser Stelle operiert. Da ist zunächst mal das Folgende zu sagen. Erinnern Sie sich an den berühmt-berüchtigten Tarski-Satz. Der Satz Schnee ist weiß ist der wahr genau dann, wenn Schnee weiß ist. Dieser Satz steht ja so quasi als ein Schemen systematisch im Hintergrund von viel dem, was ich da sage. Und für diesen Satz ist zunächst einmal kennzeichnend, dass er zwei Bestimmungen hat. Einerseits geht es um die Bestimmung einer Objektsprache und einer Metasprache. Das heißt, einer Sprache, die betrachtet wird, und einer anderen Sprache, in der die Betrachtung stattfindet. Und der wesentliche Impuls von Tarski in dem Zusammenhang ist, dass Wahrheit aufgefasst werden soll als eine Qualifikation, die wir einer betrachteten Sprache gegenüber aussprechen. Das heißt, was immer mehr dazu zu sagen ist, Wahrheit findet statt im Verhältnis, in der Begegnung zweier Sprachen, wovon die eine die betrachtete Sprache ist. Diese betrachtete Sprache produziert Sätze und die Sätze der betrachteten Sprache kriegen das Prädikat wahr aus der Position der Metasprache. Das ist mal die erste Konfiguration. Und nun ist das zweite, Objekt und Metasprache ist das eine. Zweite ist, dass in diesem Beispiel die Objekt- und Metasprache, wie wir gerne sagen und leicht sagen, dieselbe Sprache sind. In einer gewissen Weise ist beides Deutsch. Das eine ist betrachtetes Deutsch, das andere ist gesprochenes Deutsch. Das ist also eine Einbindung der Sprachbetrachtung in die Sprache selber. Und das ist der Grund, warum das so plausibel und banal erscheint, zu sagen, Schnee ist weiß, ist wahr genau dann, wenn Schnee weiß ist, weil auf beiden Seiten dieselbe Formulierung steht. Der wichtige Punkt ist, dass die eine Formulierung quasi die gefrorene Satzformulierung ist und die andere Formulierung ist die Behauptung, die wir aufgrund unserer Kompetenz in der Sprache aussprechen können. Das wird sehr deutlich, dieser Unterschied wird sehr deutlich, wenn man sich klar macht, dass die betrachtete Sprache nicht unbedingt die Sprache der Betrachterin sein muss, wie zum Beispiel Snow is white ist wahr dann, wenn Schnee weiß ist, da ist die betrachtete Sprache die englische Sprache und man sieht die Aufgabe, in der die Wahrheitsdefinition bei Tarski, wohin die das dann führt. Die Aufgabe ist die, bestimmte Kriterien anzugeben, die für vorliegende Ausdrucksdrücke einer gegebenen Objektsprache es mir gestattet zu sagen, unter welchen Bedingungen dieser vorliegende Ausdruck in meiner Sprache wahr genannt werden kann. Und Anwendung an diesen Einzelfall ist jetzt eben die, wenn ich weiß, was Schnee ist, was weiß ist und wann Schnee weiß ist, wenn ich das weiß, kann ich die Aussage treffen in meiner Sprache, dass ein Satz wie Snow is white wahr ist, wenn der Teil meiner eigenen Sprache ist im Sinn der Einbindung einer Objektsprache in eine Metasprache. Lassen wir das mal. Auf das habe ich lang genug verwiesen. Der wichtige Punkt ist, dass wenn ich jetzt von Tarski weitergehe zu Quine und Davidson, dann wird aus dieser Objektsprache wird was, ein bisschen was anderes, nicht einfach eine Fremdsprache, sondern ein beobachtetes Verhalten fremdartiger Provenienz, fremdartiger Personen. Und die Weiterführung dieses Tarski-Settings ist die, dass ich vor einer fremden Sprache und Verhaltensweise stehe und mir sozusagen die Frage vorlege, unter welchen Umständen kann ich so etwas als wahr anerkennen. Nun ist das eine Form der Metasprache, dieses als wahr anerkennen. Und diese Form der Metasprache ist eine Metasprache im Hinblick auf die betrachtete Sprache, ist aber nicht eine Metasprache im Hinblick auf meine eigene praktizierte Sprache. Das ist der wichtige Punkt, den man hier unterscheiden muss. Das heißt, wenn ich jemanden anderen und dessen fremde Sprache beurteile, bewege ich mich nicht auf der Ebene der Metasprache, sondern auf der Ebene meiner Sprache, obwohl jemand, der analysiert, was ich tue, feststellen kann, dass das eine Objektsprache und das andere eine Metasprache ist. Das ist deswegen wichtig, weil man sehen muss und kann, dass das Toleranzproblem, so wie es zum Beispiel von Rawls diskutiert wird, nämlich als ein Problem, das im Zusammenhang mit Vernünftigkeit auftritt und Vernünftigkeit wiederum definiert ist als der Austausch, also als die Reziprozität der Begründungsstrategien, wenn man das also als Reziprozitätsphänomen auffasst, dann hat man nicht einfach den Aufbau einer Objektsprache und einer Metasprache, sondern dann spiegelt sich das, das verdoppelt sich sozusagen. Es müssen beide Teile in derselben Art und Weise aufeinander bezogen sein. Und das heißt, die Sprache, die von der einen Seite betrachtet und beurteilt wird, ist, wenn man es umdreht, selber eine betrachtende und beurteilende Sprache. Und Toleranz unter dem Aspekt des Politischen findet also statt zwischen, im Prinzip, also des politisch-liberalen jetzt, findet statt im Hinblick auf gleichberechtigte reziproke Sprachverhältnisse, wodurch dann der Begriff der Metasprache eine Veränderung erfährt. Das wollte ich an dieser Stelle anmerken und noch kurz zu den Bemerkungen über die Transcend-Methode von Johann Geltung, den Sophie anspricht. Das eignet sich gut dafür, daran zu erinnern, dass Toleranz, wie ich es relativ früh schon formuliert habe, etwas ist, was in einem Spielraum von Negation, von zwei verschiedenen Arten von Negation stattfindet. Erinnern Sie sich an das Beispiel von bezahlt? Da habe ich das so behandelt, dass ich gesagt habe, es gibt eine Betrachtungsweise auf das Phänomen des Zahlens, zwischen, sagen wir es, in einem Restaurant, Kellner, Zahlen, und die Betrachtungsweise ist die, dass man einfach achtet, ist das jetzt bezahlt worden oder ist das nicht bezahlt worden, und das ist ja oder nein, das ist schwarz oder weiß, darüber kann man nicht reden unter dieser Betrachtungsweise, da gibt es keinen Spielraum von Toleranz, da gibt es nur ja oder nein. Toleranz tritt auf an der Stelle, in dem Bild jetzt, wo man eine zweite Form von Negation mit einführt. Diese zweite Form von Negation habe ich gefasst in nicht bezahlbar, wie zum Beispiel, nein, es würde mich beleidigen, wenn du das bezahlst jetzt, ja? Also Geschenk oder unbezahlbar oder sowas ähnliches. Die Besonderheit unserer Sprache ist an der Stelle sehr schön zu greifen, dass wir nicht nur antagonistische Verhältnisse haben, die wir mit Negation bezeichnen, sondern mit Negation auch bezeichnen das Wegrücken, das Abrücken, die Differenz, kurz gesagt. Und nicht nur die Differenz, sondern auch eine Differenzhaltung, die zwar eine Negation, eine Abwehr, ein Abrücken einschließt, aber nicht ein völliges Wegrücken. Es gibt einen Themenwechsel. Es gibt sozusagen die Ja-Nein-Negation, dann gibt es die Negation im Sinn einer Differenz, wo man sagt, nicht bezahlbar heißt eigentlich ein Phänomen schon unter dem Aspekt von Bezahlen zu sehen, aber auf eine andere Weise unter dem Aspekt des Bezahlens zu sehen, als bezahlt oder nicht bezahlt. Also es ist angesiedelt im Raum des Bezahlen, verwendet die Negation aber nicht dazu zu sagen, hast du es jetzt gezahlt oder hast du es nicht gezahlt, sondern verwendet die Negation darauf hinzuweisen, dass im Reich des Bezahlbaren die zu besprechende Tatsache jenseits, abgesetzt vom Ja-Nein bezahlt, nicht bezahlt liegt. Und das Dritte wäre, eine Sache so zu beschreiben, dass man sie überhaupt nicht unter dem Aspekt des Bezahlens sieht, dann wären wir weit weg. Dieses Beispiel vom Galtung und den Orangen eignet sich da ganz gut, das auch ein bisschen plastischer zu machen. Es gibt quasi den Kampf um die Orange und den Kampf um die um den Besitz der Orange. Und das ist ein Ja-Nein-Konflikt. Und jetzt kann man versuchen, diesen Ja-Nein-Konflikt zu relativieren. Und das Relativieren kann stattfinden aufgrund von kreativen Alternativszenarios. Und diese kreativen Alternativszenarios, die können so weit gehen, dass man überhaupt gänzlich ablenkt von einer solchen Konfrontationssituation, dass man eine andere Einstellung erzeugt, sich einfallen lässt, unter deren Aspekt die Konfliktsituation schon gar nicht mehr sinnvoll ist. Also eine Themenwechsel, Ablenkung, was anderes. Die Möglichkeit ist sehr angenehm, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Wenn es einem nicht gelingt und manche Probleme sind von der Insistenz, dass sich die Leute nicht davon ablenken lassen, sondern immer wieder zurückkommen auf ihre Claims, auf ihre Ansprüche, dann zeigt sich an der Stelle ganz gut, dass es das Problem der Toleranz gibt und wo das Problem der Toleranz, denke ich, tatsächlich beheimatet ist, nämlich in dem Bereich, wo man nicht mit Ja, Nein oder Waffen aufeinander losgeht und sagt, entweder ich habe Recht oder du hast Recht, wo man andererseits nicht in der Lage ist, nicht willens ist oder sonst was, das Problem so zu sehen, dass wir den Konflikt transzendieren, sondern wo wir drinnen stecken in einer wechselseitigen Negation, die aber den Spielraum hat und haben sollte, dass sie eine scharf gesprochen gegeneinander gestellte Reihe von Ansprüchen dennoch aushalten könnte.
Inwiefern hängt Ihrer Meinung nach Toleranz oder inwiefern ist das nur möglich in einem System von einer zweiwertigen Logik, wo es eben ein Ja-Nein gibt und damit das nicht dauernd ausartet in Extremkonflikten, dass man da Toleranz braucht, aber es gibt ja auch andere logische Systeme wie eine vierwertige Logik oder eine dreiwertige, wo ich eigentlich die Möglichkeit, die Voraussetzungen von Toleranz gar nicht mehr so gegeben sehe überhaupt.
Ich glaube nicht, dass einem die vierwertige Logik dabei hilft. Ich würde darauf so antworten. Ich würde sagen, tatsächlich ist die zweiwertige Logik da impliziert im Zusammenhang mit der Toleranz. Und das geht am Davidson-Beispiel sehr, sehr schön durchzudeklinieren. Es muss, ich habe eine zweiwertige Logik, ich muss mit meiner zweiwertigen Logik, das kann doch eine kompliziertere sein, aber nehmen wir es mal so, ich muss mit meiner zweiwertigen Logik an die Fremdheiten herangehen. Insofern würde ich sagen, tatsächlich komme ich, wenn es mir um Wahrheit geht und um Wahrheit im Sinn dieses auch im Sinn dieses Toleranzthemas, komme ich an der zweiwertigen Logik nicht vorbei. Jedoch, und das wäre jetzt die Antwort, habe ich keine Garantie dafür, dass ich mit diesem Instrument des Ja- oder Nein-Beurteilens, dass ich das wirklich erreiche, worüber ich urteilen will. Ich kann zwar, also es hat in einer Form ist das so, wie ich habe ein sehr, sehr scharfes Messer und mit diesem scharfen Messer kann ich, wenn es drauf ankommt, scharfe Schnitte machen, aber bestimmte andere Sachen kann ich nicht machen. Ich kann zum Beispiel ich kann mit einem scharfen Messer keine Aquarells zeichnen. Ja? Ich kann, also wenn ich ein scharfes Messer, wenn ich es jetzt einmal in dem Beispiel nehme, dass ich ein scharfes Messer verwende, um mit einem Bild umzugehen. Ja? Ich habe ein Bild mir gegenüber und ich soll die Formen dieses Bildes herausschneiden. Ja? Ich soll herausschneiden, was in diesem Bild die Formen sind. Und wenn das eine Schwarz-Weiß-Fotografie, eine scharfe Schwarz-Weiß-Fotografie ist, dann ist mein scharfes Messer sehr gut geeignet, die Konturen herauszuschreiben. Wenn das ein Aquarell ist, dann verhaue ich einfach die Figuren, wenn ich ein scharfes Messer habe. Dann muss ich mein Instrument selber anwenden darauf. Und jetzt muss sozusagen mein Instrument auf eine Art und Weise einsetzen, die es mir gestattet, dem, was ich da sehe, und ich sehe eine Wolke oder sowas ähnliches, dem, was ich da sehe, mit meinen Mitteln gerecht zu werden. Und die Kriterien dafür liegen auch in meiner Sprache. Also in dem Bild gesehen ist, wenn ich eine scharfe Schwarz-Weiß-Fotografie und ein Aquarell habe, dann ist es meine eigene Einsicht, dass ich nicht mit dem scharfen Messer auf dieselbe Art und Weise an beides herangehen kann, weil ich mir selber etwas wegnehme, weil ich natürlich auch mit dem scharfen Messer im Aquarell herumfahren und herumschneiden kann, aber mir selber deutlich ist, dass ich auf diese Art und Weise bestimmte Vorgaben dieser Zeichnung an dem Punkt nicht so erfassen kann, wie ich es bei einer Schwarz-Weiß-Fotografie machen kann. Mein Punkt ist jetzt der, einmal kann ich die Ja-Nein-Logik weglassen. Ich könnte die Ja-Nein-Logik in dem Zusammenhang weglassen. Ich bräuchte nicht herumzuschneiden, ich bräuchte nicht die andere Position auf Wahrheit zu testen. Das ist nicht notwendig. Ich kann kreativ ein anderes Spiel spielen. Und insofern ist berechtigt zu sagen, Toleranz hängt an wahr-falsch und muss nicht sein. Tatsächlich, wenn es mir gelingt, das Spiel umzubeschreiben, ja, wenn es mir gelingt, einen Orangenkuchen zu machen aus dem Streit darüber, wem gehört die Orange, dann ist ja alles bestens, ja, dann habe ich bestimmte Probleme vermieden und habe eine andere Praxis an dieser Stelle eingeführt. Darüber habe ich nicht mehr weiter zu sagen. Wenn mir das nicht gelingt, weil es einfach widerständige Gründe gibt und ich noch immer und immer wieder konfrontiert bin mit dieser Fremdartigkeit, dann, und das würde ich jetzt eben als Antwort auf die Intervention sagen, dann brauche ich mein Ja-Nein-Instrument. Und ob das jetzt eine zweiwertige oder eine vierwertige Logik ist, ist ein bisschen eine Frage der Komplexität. Worauf es mir ankommt, ist, ich habe ein Testinstrumentarium, sei das komplizierter oder weniger kompliziert. Das Testinstrumentarium, das darauf ausgeht, eine andere Person festzulegen auf Behauptungen, die ich fremd oder weniger fremd finde. Und diese Festlegung, auf die kann ich nicht verzichten. Den Versuch der Festlegung kann ich nicht verzichten. Aber was ich mit einbeziehen kann und sollte, ist zu sehen, dass jeder Versuch dieser Festlegung konstitutiv offen ist, angewiesen ist darauf, dass ich einen Vertrauensvorschuss gebe, und angewiesen ist darauf, dass ich mich irre und dass das nicht nach meinen eigenen Kriterien die richtigen Instrumentarien sind, um mit fremden Gründen umzugehen. Das ist sozusagen meine These diesbezüglich. Wir schauen so ernst. Gut, schauen wir mal, weil ich möchte da gleich auch hingehen, weil doch durch diese Aussagen von der Wendy Braun einiges noch plausibel wird, wogegen ich mich so implizit immer gewendet habe. Also es ist ganz schon notwendig, das habe ich bisher nicht gemacht, mal eine massive Toleranzkritik mit ins Spiel zu bringen, um zu sehen, warum es sich lohnen kann, Toleranz als etwas zu konzipieren, was nicht relativierend ist. Im Hintergrund von der Toleranzkritik von der Wendy Braun steht Herbert Marcuse. Das ist etwas, was ich auch noch nicht wirklich erwähnt habe in diesem Semester. Einen ganz berühmten Artikel bzw. Ausdruck von Herbert Marcuse, der nennt sich repressive Toleranz. Das war in den 60er, 70er Jahren ein Schlüsselwort der 68er-Bewegung auch. Wendy Braun spricht am Anfang ihres Beitrags davon, dass sie Herbert Marcuse wieder gelesen hätte und sehr enttäuscht gewesen wäre über Herbert Marcuses doch einigermaßen blauäugiges linksideologisches System. Und was sie allerdings tut, sie nimmt an einer wichtigen Stelle dennoch diese These von Marcuse auf und führt sie in eine neue Richtung, wie wir noch sehen werden. Und was hat es nun an sich mit der These der repressiven Toleranz? Das Folgende, dass man in einem Zustand der gesättigten, funktionierenden westlichen Liberalität versuche, darauf hinzuweisen, dass der Status quo ein Status ist, der eine größere Anzahl von Ungerechtigkeiten enthält, also im Zusammenhang mit Feminismus, aber auch im Zusammenhang mit Minderheiten im Falle von islamistischen Positionen ist es heute wieder ein bisschen anders, aber diese beiden Faktoren sind so stark nicht gewesen. Gehen wir also aus von einer solchen Situation wie die End of History, nicht? Die Fukuyama Konstruktion, die Geschichte ist jetzt zu Ende, es gibt keinen Kommunismus mehr, der US-amerikanische Stil von Politik und Weltherrschaft hat sich durchgesetzt und von daher sind wir gesettelt und von daher können wir es uns leisten, wenn jetzt jemand auftritt und sagt, ihr seid alle Gauner oder ich bin der Auffassung, dass Kapitol gehört eingerissen oder ich schreibe einen Roman über die Ermordung des US-amerikanischen Präsidenten oder ich halte einen Vortrag über die Zerstörung des österreichischen Staates. Alles das können wir doch tolerieren. Das kann uns doch nicht wirklich kratzen, unter Anführungszeichen gesprochen. Außerdem sind wir liberale Personen. Wir stecken natürlich, wenn es wirklich mit dem Revolver und mit dem Gewehr angeht, stecken die Leute dann ins Gefängnis, aber solange sie bloß Brandreden halten, solange wird man das akzeptieren. Sie tun ja niemandem etwas. Das ist eine Form von sozusagen Ultraliberalismus, das Recht auf freie Meinungsäußerung, solange es eine andere Person nicht persönlich gefährdet. Kann man diskutieren, wann das stattfindet, wann es nicht stattfindet, aber solange es also nicht physische Vernichtung und Schaden, keinen physischen Schaden erfolgt, könnte man in diesem Sinn tolerant sein. Und der Punkt von Marcuse ist, dass das auf eine bestimmte Art und Weise repressiv ist, nämlich repressiv deshalb, weil das Potenzial, das Protestpotenzial, das in solchen Äußerungen drinnen ist, von vornherein unterwandert wird. Es findet sich interessanterweise, Sie haben es eh ein bisschen auch angesprochen, in der Diskussion mit der Galeotti über den Schleier findet sich so ein ähnliches Moment. Überraschenderweise ganz am Ende, wenn Sie es sich anschauen, ganz am Ende kommt so eine Wendung von der Anna Galeotti, wo sie sagt, also in Wirklichkeit ist das Beste, man akzeptiert den Schleier in den Schulen ganz einfach, weil dann geht das Problem am schnellsten weg. Weil dann kann, wenn nicht der Widerstand erzeugt wird, der Widerstand, der die Zerrissenheit und die Problematik des liberalen Toleranzbegriffes sehr, sehr deutlich vor Augen führt, das werden wir dann noch gleich sehen, wenn dieser Widerstand nicht erzeugt wird, wenn man da ganz einfach daran vorbeisieht, dann wird auch das Problem am leichtesten weggehen, weil wenn dann diese Frauen alle halt mit dem Schleier kommen können und sich niemand daran mehr aufreibt und daran mehr stößt, dann wird das integriert werden in das öffentliche Leben. Und was wird der Effekt sein? Es wird genau das, was die Anna Galeotti herauszuarbeiten versucht, was nämlich der produktive Anspruch und das produktive Infragestellen unserer Gesellschaftsordnung durch den Schleier ist, genau das wird verloren gehen. Also wenn ich mich jetzt hier hinstelle und aufführe wie ein Blöder und jeder sagt, na, ist ja nett, wie er das macht, ja, kann er tun, ist auch interessant, ja, dann unterwandert das komplett alles das, was ich vielleicht sagen möchte, was ich vielleicht adressieren möchte, was ich ausdrücken möchte, an Kritik durch meine Andersartigkeit. Das heißt, an der Stelle haben wir tatsächlich die Situation, dass der Neutralitätsanspruch auf das Schärfste gesprochen jetzt, also ein Neutralitätsanspruch von der Art und Weise, dass du kannst in der Öffentlichkeit so ausgefallen sein wie immer, solange du niemanden ans Leben gehst, hast du das Recht dazu, ist eine Art und Weise der Repression. Warum jetzt der Repression? Weil der Ansatzpunkt, der Haken, der da dran ist, nicht mehr greifen kann. Und weil zweitens, dadurch, dass ein solcher kritischer Haken nicht mehr greifen kann, eine, auf der anderen Seite eine Tatsache nach wie vor bestehen bleibt, nämlich, dass die Umstände so sind, wie sie sind, aufgrund von Machtverhältnissen, die so sind, wie sie sind. Das heißt, es gibt ja bestehende Machtverhältnisse. Diese bestehenden Machtverhältnisse werden gerade dann nicht irgendwie tangiert und in Frage gestellt, wenn Kritik an diesen Machtverhältnissen auch folgenlos bleibt und auch erlaubt ist. Letzter Hinweis darauf, nicht? Ich meine, wo es sehr greifbar wird in diesem Zusammenhang in den autoritären, doch traditionell zum Beispiel ziemlich autoritär gewesenen Hochschulzusammenhängen und auch Betriebszusammenhängen in dem Umbruch von den 60er zu den 80er, 90er Jahren, wo es einen Zeitpunkt gegeben hat, wo die Patriarchinnen waren das ja eigentlich kaum, aber wo die Patriarchen verletzbar waren durch Kritik und verletzbar waren, also Adorno ist ein gutes Beispiel, der schwerstens getroffen war durch die Entblößung von weiblichen Studierenden, der das einfach nicht ausgehalten hat, das ist dokumentiert, nicht? Der an dieser Stelle die Toleranz nicht aufgebracht hat, sondern persönlich beleidigt war, und der Punkt ist der, man regt sich gut auf, also man regt sich groß auf, dass man sozusagen so fixiert oder so intolerant sein könnte. Man muss sich umgekehrt vorstellen, was passiert mit einer Entwicklung, die dann später gekommen ist, dass du nämlich einen Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder sowas konfrontieren kannst mit kritischen Stimmen der Aktionäre oder aber mit kritischen Stimmen der Studierenden. Und der lacht freundlich und sagt, Ihre Meinung ist uns wirklich wichtig. Bitte sprechen Sie aus, Sie können noch 3 Minuten weiterreden, 5 Minuten weiterreden. Danke, sind Sie jetzt fertig? Gut, dann gehen wir weiter. Ja? Das ist der Punkt, was ich Ihnen sozusagen nur deutlich machen möchte, wo das Festhalten an Überzeugungen gerade im Sinn einer Toleranz, die nicht repressive Toleranz ist, wichtig ist. Sein kann, im Gegensatz zu dieser Art von Relativierung.
Ja, das riecht nach Ignoranz.
Was jetzt?
Dass die Meinung eines anderen, und wenn er sich noch so aufbudelt, nicht zu hören und tolerant zu sein, ist ignorant. Das ist jetzt noch ein gangbarer Weg im privaten Bereich, um eben Konflikte zu vermeiden. Aber ich denke mir, dass das eine ganz gefährliche Geschichte ist im gesellschaftlich-politischen Bereich, wo es halt dann wirklich darum geht, wie gestalte ich eine Gesellschaft, wie gestalte ich einen politischen Raum. Und weil Sie das gesagt haben mit den Patriarchen, das ist ja auch sehr ähnlich, ich meine, das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes, die Mitbürger aus muslimischen Staaten, wenn da kommen die ganzen Familien und die Patriarchen dieser Familie, sind ja wirklich gestört in ihrem Leben. Ja, also die sind, wie Sie gesagt haben, der Adorno, die sind wirklich verletzt durch die öffentliche sexuelle Freizügigkeit. Das ist ein ganz anderer Lebensraum. Ja. Und das kann man ignorieren. Ja, oder man beschäftigt sich damit im politischen Raum.
Ja, ja. Ja, ich sehe es auch so. Der nächste Schritt, der mir jetzt einfällt, zu dem, was Sie sagen, ist, wie sehr kann ich den Status des verletzten Patriarchen an dieser Stelle, nicht? Wie sehr kann ich den rezipieren, wahrnehmen, akzeptieren, bejahen oder nicht? Also, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Mustern. Das eine Muster ist, dass die, das ist das eine Muster, das ist das Muster der Achse Vatikan-Imam, nicht? Dass die katholische Kirche, die zurückgedrängt ist mit ihrem patriarchalischen Anspruch, jetzt neu draufkommt, dass sie gemeinsame religiöse Sache machen kann mit islamischen Paternalisten und zusammen mit ihnen plädieren kann dafür, dass der patriarchale Standpunkt doch ein wichtiger Standpunkt wäre. Also das ist ein Verständnis des anderen, das auf wechselseitige Verstärkung hinausläuft, wobei die Frage ist, ob man sich da wirklich versteht, aber politisch kann man sich Koalitionen bilden. Es gibt eine ganze Reihe von Mustern. Ein nächstes Muster ist, zu sagen, dieser patriarchale Standpunkt, den wir uns in unserer Gesellschaft hoffentlich langsam abgewöhnen, wird in dieser anderen Gesellschaft praktiziert woanders und wird zwangsweise jetzt bei uns auf den Prüfstand gestellt. Das ist das, was Sie sagen. Wie stehe ich jetzt dazu? Sage ich einerseits, ich verstehe, wie schwer es denen fällt, weil mir fällt es auch schwer. Oder sage ich, na, mir fällt es auch schwer, deswegen müssen die auch entsprechend, nachdem sie bei uns sind, dieselbe Erniedrigung erleiden. Übersehe damit, dass die Erniedrigung, die ich denen zufüge, irgendwo schon in Parallele zu der Erniedrigung des hiesigen Patriarchalismus, aber die natürlich noch ganz anders trifft, weil sie in anderen Sozialstrukturen drinnen sind. Also das sind Dinge, die ausgesprochen schwierig sind. Und verhärtet die Fronten, das sehe ich auch so. Also ich bin, wie gesagt, ich arbeite sozusagen nicht in der politischen Philosophie und habe nicht wirklich das Instrumentarium, um mich auf diese Sachen detaillierter einzulassen. Das wäre ein hohes Aufgabengebiet, ein sehr wichtiges Aufgabengebiet. Ich meine, die Galeotti, wie man sieht, diskutiert das ziemlich genau in dem einen Fall, den sie nimmt. Mir ist der Akzent, also ich bleibe irgendwie stecken jetzt an dieser Stelle, weil mir viele Optionen deutlich sind, ich aber keine Antwort jetzt darauf sagen kann und von der Natur der Sache her gibt es da auch nicht eine einfache Antwort. Was mir wichtig ist, ist doch noch ein paar Gedanken über den sozusagen über den Status von Toleranz vorzulegen. Und dieser Status von Toleranz, da war ich, auch für die Wendy Brown charakterisiert durch die Option der repressiven Toleranz.